Das Thema von heute Morgen, das Wirken des Antichristen im Vergleich zum Wirken Jesu Christi in der Endzeit. Ich möchte diese zwei Wirkungsweise mal von der Bibel her beleuchten, aber auch vom Alltag her beleuchten, wie wir es erleben und wie es uns die heutige Zeit präsentiert. Ich glaube, es ist unbestritten, dass der Geist des Antichristen schon einige Zeit am Wirken ist. Wir können das feststellen überall und diese Wirkungsweise des Antichristen nimmt zu. Das ist ja auch vorausgesagt im Wort. Ihn als Person haben wir noch nicht gesehen und erkannt, aber er ist nicht mehr fern. Wir können das je länger, je mehr feststellen. Wer ist der Antichrist? Was sagt die Schrift? Wie definiert die Schrift den Antichristen? Vielleicht müssen wir, wenn wir diese Frage beantworten wollen, zuerst sagen, was ist das Original? Der Christus nämlich. Wie definiert die Schrift Christus, den Gesalbten? Dazu lesen wir Apostelgeschichte 10, Vers 38. Mir ist es wichtig, dass ihr die Bibelstellen nachschlagt und ich lasse auch meistens Zeit, dass ihr nachschlagen könnt, damit wir dann gemeinsam auch diese Stellen uns zu Gemüte führen können und abspeichern können. Apostelgeschichte 10, Vers 38, da steht, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat. Also Gott hat Jesus mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Also Jesus Christus wird hier dargestellt und beschrieben als von Gott gesalbt. Der Gesalbte heißt Christus. Jetzt zum Wort Antichrist. Antichrist ist ein Doppelwort, bestehend aus Anti und Christus. Das hat zwei Bedeutungen. Einerseits Anti kann gegen heißen, gegen Christ, also gegen das Original, Jesus Christus. Oder zweitens auch anstelle von, das wissen viele nicht. Einigen ist es bekannt. Es kann also auch heißen, anstelle von dem Gesalbten, anstelle von Christus. Gemeint ist also vom Wort her einer, der sich die Stelle Christi anmaßt und insofern natürlich deshalb auch seinen Gegner ist. Er kann also auch Ersatz, es kann also auch Ersatz oder Gegnerschaft bedeuten. Der Ausdruck Antichristus kommt nur in den Briefen des Johannes vor im Neuen Testament. Das ist auch noch interessant. Im ersten und im zweiten Johannes. Wir lesen drei Stellen dazu. 2. Johannes 1, Vers 17. Vers 7, Entschuldigung. 2. Johannes 1, Vers 7, da steht, denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Hier wird er also bezeichnet. Der Verführer und der Antichrist ist der, der viele verführen will und nicht bekennt, dass Jesus, der Christus, im Fleisch gekommen ist. So wird also der Antichrist von der Schrift her definiert. Wir können auch den ersten Johannesbrief dazu nehmen, Kapitel 2, Vers 22, ist 1. Johannes 2, Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der Vater und den Sohn leugnet. Also wir sehen hier, der Antichrist leugnet, dass Jesus Christus der Gesalbte ist, als erster Punkt. Und jetzt kommt ein weiterer Punkt dazu. Er leugnet zusätzlich den Vater und den Sohn. Und wenn wir jetzt so in die Welt hinausschauen, zum Beispiel der Islam, die sagen ja, da so die Freiheitlicheren sagen ja, ja, wir haben alle denselben Gott. Die Christen haben denselben Gott, die Juden haben denselben Gott und die Moslems auch. Aber wenn es dann um den Sohn geht, dann wollen sie gar nichts mehr wissen, dass Christus der Sohn Gottes ist. Dann treten sie zurück. Das geht zu weit. Da blocken sie ab. Ich möchte eine weitere Stelle lesen im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 3. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Also als Johannes diesen Brief geschrieben hat, hat er gesagt, jetzt ist der Geist des Antichristen schon in der Welt. Die Schrift unterscheidet also folgende zwei Tatsachen. Erstens, der Geist des Antichristen, der ist seit Christi Geburt am Wirken. Also Christus kam auf die Welt und dann kam schon der Gegenpart, der Antichrist, und hat gewirkt. Und zweitens, der Antichrist als Person, der wird sichtbar in diese Welt kommen. Die Person Antichrist sehen wir heute noch nicht, aber es bereitet sich vieles darauf vor. Es gibt weitere Nennungen des Antichristen, einfach mit anderen Bezeichnungen. Paulus nennt ihn zum Beispiel im 2. Thessalonicher, da meint er dieselbe Person, den Mann der Gesetzlosigkeit, den Sohn des Verderbers, den Gesetzlosen. So nennt ihn Paulus. Und Johannes schreibt in der Offenbarung, zum Beispiel Offenbarung 13, vom Tier. Und hier ist der Antichrist in Person gemeint. Zu Punkt 1, der Geist des Antichristen. Er ist am Wirken seit Christi Geburt. Da gab es sofort Opposition von dieser Seite her. Und man hat das dann gesehen. Jesus Christus ist erst seit einigen Tagen auf der Welt. Ihr kennt ja die Geschichte. Da kommen die Weisen, diese Magois aus dem Morgenland, kommen zu Herodes und sagen, wir haben den Stern gesehen. Wo ist der König? Die Folge davon. Der Antichrist wirkt. Herodes lässt alle Knaben sterben. Die müssen getötet werden. Und das ist ein Zeichen. Die Kindstötung ist ein Zeichen, dass ein neues Zeitalter anbricht. Das ist immer so ein Vorspann. Das kann man beobachten. Das ist ganz interessant. Ich möchte da zurückgreifen auf Sven Barths Haus, das er beschrieben hat. Das dreistöckige Haus. Der unterste Stock, das Volk Israel, das Gesetz, das Zeitalter des Gesetzes. Da gibt's einen Vorspann. Da mussten sie auch die Kinder töten. Die Geschichte mit Mose. Mose ist nicht gestorben. Er kam in den Palast und wurde da aufgezogen. Und dann ging er 40 Jahre in die Wüste und erst nachher führte er das Volk hinaus. Seht ihr, da ist ein Vorspann. Die Kindstötung ist ein Vorspann, wie im Kino. Ein Vorfilm, ein Vorspann. Bei der Geburt Jesus ist es auch so. Jesus wird geboren, er wächst dann auf, Herodes erwischt ihn nicht, kann ihn nicht töten, weil sie nach Ägypten flüchten. Sie kommen dann zurück, er kommt zurück mit seinen Eltern. Mit 30 Jahren fängt er sein Wirken an. Mit 32 Jahren wird er gekreuzigt. Und dann haben wir eine Überlappung. Dann haben wir Israel und das Gesetz und die Gemeinde. Also Israel hat das Land immer noch in Besitz. Und die Gemeinde, das überlappt sich. Wir haben gehört, das Zeitalter der Gemeinde fängt mit der Ausgießung des Heiligen Geistes an. an Pfingsten, Jahre 32. Das überlappt sich dann bis 70. Nach Christus wird Jerusalem zerstört. Die Juden müssen das Land verlassen. Jetzt ist endgültig dieses Zeitalter abgeschlossen. Und jetzt, meine Lieben, haben wir wieder einen Vorspann. Wir haben wieder Kindstötung. Heute. Das dritte Mal. Jetzt müssen nicht nur die Knaben getötet werden. Alle werden getötet. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte fragen, ob ihr schätzen könnt, wie viele das abgetrieben werden, wie viele Kinder. Aber es steht jetzt halt auf dem Blatt, jetzt frage ich nicht mehr. Es sind 72 Millionen. Eine ungeheure Zahl. Pro Jahr. Das ist im Bericht der Vereinten Nationen. Deshalb die Quellenangabe auf dem Blatt. Ihr könnt den Bericht selber runterladen, dann seht ihr es. 72 Millionen. Als Vergleich, im Zweiten Weltkrieg, da gibt es keine genauen Zahlen. Da gibt es ein Von-Bis-Range, 55 bis 70 Millionen Getötete, aber in 6 Jahren. Und 72 Millionen ist jedes Jahr. Eine ungeheure Zahl. Seht ihr jetzt, wie diese Wirkungsweise des Antichristen zunimmt? Auch in unserer Zeit. Kommen wir zurück auf den Antichristen. Er will Jesus nachäffen. Insbesondere in der Endzeit. Wir möchten das anhand eines Psalmes einmal gemeinsam nachvollziehen. Der Psalm 139. Und da möchte ich jetzt, wenn wir den lesen, 2 Sichtweisen hervorstreichen. Zuerst beobachten wir, wie der Herr am Menschen wirkt. Und dann, später im Vortrag, gehen wir dann auf die 2. Sichtweise. Wie macht das der Antichrist heute? Psalm 139. Wir lesen nicht den ganzen Psalm. Wir lesen mal da die 12 Verse. Dem Vorsänger von David, das ist noch wichtig, David hat diesen Psalm geschrieben, das müssen wir wissen. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege. Und du bist vertraut mit all meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Mache ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich überfallen und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtet wie der helle Tag. Er fängt hier an. Elberfelder übersetzt, Herr, du hast mich erforscht. Es ist eigentlich ein Durativ. Herr, du hast mich erforscht schon in der Vergangenheit und du erforscht mich täglich neu. Also er sieht und beobachtet uns. Was tut ein Forscher? Hier wird das Wort ja forschen verwendet. Ein Forscher schaut genau hin. Er untersucht, er ergründet. Er beschäftigt sich intensiv damit. Er dokumentiert alles. Er verfolgt die Entwicklung. Er studiert, er analysiert. Und das hat der Herr bei jedem Menschen gemacht, mit dem Resultat, dass er alles weiß. Er weiß alles von dir, von mir auch. Hiob hat seine Freunde gefragt in Hiob 13, Vers 9, ist es gut für euch, wenn Gott euch erforscht? Diese Frage müssen wir uns stellen. Die kannst du dir selber stellen, die Antwort kannst du dir auch selber geben. Ich muss das auch selber beantworten. Ja, wie würdest du antworten? Bei mir ist es so, wenn alles gut läuft und ich treu bin und gut mit dem Herrn unterwegs, dann soll er bitte genau hinschauen, oder? Und dann gibt es aber auch andere Zeiten, das geht uns allen so, da müssen wir ehrlich sein. Da ist es mir peinlich, wenn er genau hinschaut. Und wenn ich daran denke, dass der Herr alles sieht und weiß, dann wird es mir peinlich. Es ist empfehlenswert, wenn wir uns einschärfen und das bewusst machen, er weiß alles, jederzeit. David versucht das hier zu beschreiben, im Vers 2, mein Sitzen und Stehen, also jede Bewegung kennt er. Du verstehst mein Trachten, meine Gedanken von Ferne. Sind wir uns das jederzeit bewusst? Gell, die Gedanken sieht ja nicht jeder. Sind wir uns das bewusst? Hat das auch Konsequenzen auf mein Verhalten? Vers 3, du kennst meinen Wandel, meine Wege, meinen Pfad. Damit bist du vertraut, schreibt David. Also der Herr, wenn wir Vers 2 und 3 zusammenfassen wollen, der Herr kennt alle meine Tätigkeiten, mein Sitzen, mein Aufstehen, mein Wandern, mein Liegen. Eigentlich ist das eine vollständige Aufzählung unserer Aktivitäten. Man kann auch sagen, ein Tagesablauf. Ich liege im Bett, stehe auf, erledige mein Tagwerk, liege am Abend wieder im Bett und schaue auf mein Tagwerk zurück. Und er weiß alles. Also man kann sagen, der Herr kennt alle meine Tätigkeiten, vom Aufstehen, bis ich wieder im Bett bin. Und Vers 2, er kennt auch unsere Gesinnung, mein Trachten, meine Gedanken. Kurzum, er weiß einfach alles. Und jetzt kommt der Nachahmer, der Antichrist, der anstelle von Christus. Und wie macht er das? Wie macht er das? Kennt ihr das da? Wenn ich das vor 25 Jahren aufgehalten hätte, hättet ihr vielleicht nach vorne geguckt und gefragt, ist das deine Agenda? Heute ist es halt das Smartphone. Stichwort Social Media wie Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing, Twitter, WhatsApp und alles Mögliche, was da alles kreucht und fleucht auf diesen Dingen. Und alle Daten werden gesammelt und gespeichert und irgendwo in einer Cloud gespeichert. Irgendwo. Vor allem junge Leute bewegen sich ja in diesem Social-Media-Bereich. Und dort betreiben sie A, Identitätsmanagement. Wer bin ich? Mit Foto, mit Lebenslauf, Personalien, Beruf, Hobbys, Freizeit, alles kannst du da nachlesen. Identitätsmanagement. B. Beziehungsmanagement. Wer sind meine Freunde? Mit wem habe ich Kontakt? Mit wem bin ich zusammen? Wer gehört zu meinem Netzwerk? Beziehungsmanagement. Dann C. Informationsmanagement. Ich informiere mein Netzwerk über meine Tätigkeiten. Und die bewerten dann. Daumen hoch, Daumen runter. Und ich bewerte die anderen. Ich bewerte gute Bücher, gute Filme, gute politische Ansichten und so weiter. Das läuft heute im Bereich der Social Media. Und alle Daten werden nicht nur gesammelt, sondern auch gespeichert. Auch gespeichert. So hat sich das Smartphone zum wichtigsten Werkzeug des Menschen entwickelt. So weit, dass es sogar süchtig machen kann. Wenn man dieses Ding nicht 2 Tage ohne es zu benutzen weglegen kann, dann hat man einen Götzen. Das gilt auch für die Christen. Psychologen raten dazu, dieses Ding in den Ferien mal auszuschalten und einfach nicht anzurühren. Wie gesagt, alle diese Daten werden irgendwo gespeichert und ausgewertet. Ein weiteres Beispiel, die Suchmaschinen im Internet. Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo und wie sie alle heißen da, diese Suchmaschinen, da gibt es ja auch, wie Sand am Meer fast. All das wird abgespeichert. Ich staunte, es ist gefühlte 10 Jahre, vielleicht ist es auch schon mehr. Da hatten wir, meine Frau und ich, geplant, dass wir da in den Jura mal ein paar Tage Ferien machen wollen. Und dann haben wir da ein Hotel gesucht. Und ich habe da gesucht. Und 2-3 Tage später hat da meine Suchmaschine immer noch Hotels angezeigt. Und ich habe gar nicht mehr gesucht. Und dann ist mir bewusst geworden, die verwenden jetzt meine Suchanfrage mit meinen Daten und die schicken mir Angebote. Merkt ihr was? Da habe ich dann die personalisierte Werbung bemerkt. Das ist schon über 10 Jahre her, oder sicher gute 10 Jahre. Und das hat jetzt zugenommen. Diese Datensammlerei, ich sage euch, die hört niemals auf. Das ist ein Fass ohne Boden. Die sammeln immer mehr Daten. Ein anderes Beispiel der Überwachung. Dein Telekom-Anbieter deines Smartphones, der kann sogar Bewegungsprofile erstellen von dir. Damit kann er jederzeit nachvollziehen, wo du warst und wie lange du dort warst. Und das wird alles auch gespeichert irgendwo und kann abgerufen und ausgewertet werden. Da gibt es noch weitere Beispiele. Überall Kameras im öffentlichen Raum. Da gibt es so eine Art Uhren, die kann man tragen. Die messen dann den Blutdruck und den Puls. Und auch diese Daten werden meistens noch irgendwo in eine Cloud gemeldet und gespeichert. Natürlich nur zu unserem besten Wohl. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, wie schlimm ist das, wenn mein Internet weiß, meinen Puls von heute Morgen oder weiß, dass ich Schuhgröße 42 und Bundweite 54 habe. Was spielt jetzt das für eine Rolle? Ich möchte das erklären, welch große Tragweite das hat. Das Internet ist zu einem Führungsinstrument der Ideologien geworden, der Regierungen und wird laufend ausgebaut, immer weiter ausgebaut. Ich möchte das anhand eines biblischen Bildes eines Hauptmannes verdeutlichen, wie da die Wirkungsweise ist. Wir schlagen zusammen auf Matthäus 8, 5 bis 9. Das ist ein Beispiel, das habt ihr alle schon, diese Geschichte habt ihr alle schon gelesen. Die kennt ihr auch, aber da kann ich es gut erklären. Matthäus 8, 5 bis 9. Da kommt ja dieser Hauptmann zum Herr Jesus. Und jetzt schauen wir mal an, wie die kommunizieren miteinander. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm und bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt darnieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesen sage, gehe hin, so geht er, und zum anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Die Befehlsgewalt des Hauptmanns. Darauf möchte ich jetzt abzielen. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das in der Armee? Wie funktioniert so ein Führungsmodell? Und ich möchte das ganz einfach darstellen in der 3K-Regel. Vielleicht hat da der eine oder andere schon was gehört. Fängt alles mit K an, deshalb 3K. Erstens kommandieren, einen Befehl ausgeben. Zweitens kontrollieren, wird das auch so ausgeführt? Drittens korrigieren. vielleicht führt es nicht gerade so aus und dann muss man noch korrigieren. Aber das funktioniert nicht nur in der Armee so, das funktioniert auch im privaten Bereich interessanterweise so. Nur natürlich nicht mit der gleichen Sprache, mit dem gleichen Anspruch. Aber wir sehen an diesem Beispiel, der Hauptmann sagt, du, ich kann doch einem sagen, geh dorthin und dann geht der. Oder komm zu mir, dann kommt der. Oder tu dies, dann tut der's. Ja, wie muss der umgehen, bis der Soldat das kapiert hat? Wie geht das? Da bringt er ihm zuerst das Kommandieren bei. Und das sehen wir jetzt auch. Nehmen wir die Corona-Krise. Da wurde kommandiert. Ich sag's jetzt einfach mit diesen Worten, das kam nicht so bei euch rüber. Aber es wurde ein Gesetz rausgegeben. Das Gesetz ist die Richtlinie. Und wir haben ja in dieser Corona-Krise gesehen, das Gesetz wurde laufend geändert. Also in der Schweiz hatten wir noch viel mehr Änderungen als hier. Da war es ein bisschen stabiler, aber desto härter. Wir haben das langsam angepasst. Also das Gesetz mit den Verordnungen wurde erlassen und wir mussten wirklich innerhalb von Tagen dieses Gesetz umsetzen. Also meistens war es so, am Mittwoch gab es eine Pressekonferenz vom Bundesrat. Das neue Gesetz ist gestellt worden, das musstest du dann suchen im Internet. Na, mit viel Suchmühe hast du es dann gefunden, weil da gibt es tausende von solchen Reglementen und da musstest du dann das richtige Datum finden. Aber wenn es du gefunden hast, musstest du es umsetzen in dein Schutzkonzept der Gemeinde und am Sonntag musste jeder wissen, wie die neuen Regeln sind. Also du musstest ihm abgeben und am Sonntag dann im Gottesdienst noch sagen, so, jetzt ist die neue Regel ist jetzt so und so und so. Das kann nur mit dem Internet funktionieren. Auf dem Papierweg wäre das chancenlos. In 3 Tagen kannst du das nicht. Das ist unmöglich. Hat aber funktioniert. Wie wurde das kontrolliert? Wie wurden die Corona-Regeln kontrolliert? Auch mit unserem Ding da, das ich euch gezeigt habe. Smartphone. Getestet, genesen, geimpft. Da musstest du das Zertifikat zeigen. In den überwiegenden Fällen war das auf dem Smartphone. Und dann die Korrektur mit repressiven Maßnahmen versuchte dann die Politik, die Impfunwilligen, da gehörte ich halt auch dazu, zu korrigieren, indem ihnen zum Beispiel die Verpflegung im Restaurant verboten wurde oder der Besuch im Fitnesscenter oder ich kennt es ja alles, ich muss das nicht mehr sagen. Das war dann die Korrektur. Der Antichrist, der will unsere Gesinnung verändern. Und wie macht er das? Dazu hat er eine ganze Palette Möglichkeiten. Ganz subtil. Elektronische Medien. Es kommt irgendein Bericht zu irgendeinem Thema, spielt eigentlich keine Rolle zu was, kannst du da lesen im Internet, in der Internetzeitung. Und dann gibt es eine Kommentarfunktion. Und sicher habt ihr dann auch schon die Kommentare gelesen. Und diese Kommentare haben dann einen Einfluss auf meine Meinung. Wenn die Argumente überzeugen, dann kann es durchaus sein, dass ich meine Meinung ändere. Das ist ja wisst ihr nicht, in einem grundsätzlichen Thema. Das kann ja irgendetwas sein. Kann meine Meinung beeinflussen, dass ich sie ändere. Oder ich bin verunsichert. Ja, man könnte das vielleicht auch noch so sehen. Ja, wer hat denn recht? Beide ein bisschen. Oder eine ganz andere Reaktion an den Kommentaren an, die ich lese, realisiere ich, dass ich fast der Einzige bin, der eine andere Meinung hat. Und dann traue ich meine Meinung nicht mehr so laut zu sagen. Je nachdem. Ja, kommt ja immer drauf an, was es ist. Das ist ganz subtil. Das merkt man gar nicht so. Realisiert man gar nicht so. Dann kommt das weniger Subtile, die Zensur. Da gibt es auch wieder 2 Möglichkeiten. Die sanfte Zensur. Man findet einfach einen Artikel auf Google nicht. Der ist einfach unauffindbar. Den gibt's zwar, aber die Suchmaschine zeigt ihn nicht mehr an. Das ist die sanfte Zensur. Und die harte Zensur, da könnt ihr den Lothar Gassmann fragen, der hat die erlebt. Das wird einfach rausgekippt. Nicht systemkonforme Beiträge werden gekippt. Ihr Lieben, das gab's schon mal, schon zweimal. Im Kommunismus war das so und im Dritten Reich war das so. Zensur. Und das hat auch zur Folge, dass wir getäuscht werden, indem wir glauben, dass diese Art und Weise, wie wir uns dann mit diesen Suchmaschinen unsere Informationen raussuchen wollen, wir merken ja nicht, was die uns nicht mehr anzeigen. Und das gibt dann ein verzerrtes Bild und das gibt gar kein richtiges Bild mehr, wie es wirklich ist. Und wir werden so mit gezielt getäuscht. Da ist ganz zentral, weil Gott nicht mehr als die oberste Autorität geachtet wird, der festgelegt hat, was gut und böse ist, braucht es eine neue Autorität, die uns dann sagt, was gut und was böse ist, die auch entscheidet, was darf jetzt publiziert werden und was nicht. Habt ihr das gesehen? Diese Funktion hat größtenteils der Staat übernommen. Und das ist nicht richtig, das wissen wir. Und dann die allgegenwärtige Überwachung. Überall hat es Kameras, Smartphone-Profile werden erstellt, also Bewegungsprofile. Die Internetsuchmaschinen werden da getrickst. Es gibt vielerorts elektronische Zutrittskontrollen. Ja, das System wächst und wächst und wächst. Und jetzt kommt ein neues System dazu. Da möchte ich auch noch was sagen. Einige haben es vielleicht schon gehört oder gelesen, andere überhaupt noch nicht. Deshalb stelle ich das System wirklich in aller Kürze vor. Ich kann das nicht ausführen. Aber ich lese mal einen Wikipedia-Beitrag dazu vor. Und zwar das Sozialkreditsystem. Also Wikipedia schreibt, das Sozialkreditsystem ist ein online betriebenes Rating bzw. Social Scoring System in der Volksrepublik China. Ja, das ist ja weit weg von uns. Es stellt einen Versuch der totalen Kontrolle der Bevölkerung durch die Vergabe von Punkten für, Klammer auf, aus Sicht der herrschenden kommunistischen Partei Chinas, Klammer geschlossen, also für wünschenswertes Verhalten bzw. deren Entzug für negatives Verhalten. Das System geht einher mit einer quasi allgegenwärtigen Überwachung, aus deren Daten sich ein Großteil der Punktevergabe speist. Hierzu wird das soziale und politische Verhalten von Privatpersonen, aber auch Unternehmen und anderen Organisationen, wie zum Beispiel Nichtregierungsorganisationen, zur Ermittlung ihrer sozialen Reputation analysiert. Wer ein zu niedriges Punktelevel erreicht, muss mit Einschränkungen im alltäglichen Leben, etwa beim Zugang zu sozialen Diensten oder der Arbeitsplatz oder die Ausbildungssuche, rechnen. Das Ziel besteht darin, müsst ihr gut hören, was ist das Ziel? Die chinesische Gesellschaft durch eine umfassende Überwachung zu mehr Aufrichtigkeit im sozialen Verhalten und mehr politischer Loyalität zu erziehen. Steht in Wikipedia, da steht noch Haufen mehr, aber das ist der Hauptteil, dass man begreift, was da abläuft. Ebenfalls ein Link, den ihr auf dem Blatt habt, ist ein Blogbeitrag von Norbert Hering. Ich kenne den Mann nicht näher, aber da möchte ich auch nur einen kurzen Abriss vorlesen. Jetzt müsst ihr gut zuhören wegen den Regionen. Derzeit werden von vielen Regionen und Kommunen parallel Sozialkreditesysteme getestet. Beschrieben habe ich die Pilotprojekte von Rom, Wien, es kommt immer näher, Bologna, Bayern. Die Projekte ähneln sich. Organisiert werden sie jeweils von den Verantwortlichen für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Diese wiederum haben oft ein allzu enges Verhältnis zu den großen IT-Konzernen und ihren Lobbys, bei denen das Digitalisierungs-Know-how und die Kapazität, dieses im großen Maßstab umzusetzen, liegt. Die Pilotprojekte zum Sozialkredit laufen jeweils darauf hinaus, dass die Bürger, die mitmachen, es ist noch freiwillig, sich überwachen lassen und für aus Sicht der Organisatoren tugendhaftes Verhalten mit Sozialtokens in ihren digitalen Brieftaschen belohnt werden. Also das digitale Portemonnaie wird dann belohnt. Dieses können Sie gegen geldwerte Prämien eintauschen. Je nach Programm gibt es Punkte für ordentliches Mülltrennen, Energieeinsparung, zu Fuß gehen und Fahrradfahren, Nutzen von Online-Verwaltungsangeboten und unbares Bezahlen. Die Programme ähneln Treuerabatten und Kundenkarten von Einzelhändlern. Man könnte sie deshalb für relativ harmlos halten, abgesehen davon, dass man mit diesen Kundenkarten oft unbewusst einwilligt, seine Daten sammeln und verkaufen zu lassen. Doch wenn der Staat solche Programme auflegt, ist das etwas ganz anderes, als wenn es ein Einzelhändler tut. Der Einzelhändler beurteilt nicht die Tugendhaftigkeit des Verhaltens seiner Kunden, er revanchiert sich aus Eigeninteresse für Kundentreue. Der Staat, der tugendhaftes Verhalten belohnt, maßt sich an zu bestimmen, was tugendhaftes Verhalten ist und von seiner hoheitlichen Warte aus die Menschen mit Anreizen und Strafen entsprechend zu lenken. Das steht im Widerspruch zu einer freiheitlichen, offenen Gesellschaft und zu demokratischen Prinzipien. Tatsächlich. Es wird hier beschrieben, das ist nur ein Teil des Blogbeitrags, Sie können den Rest selber studieren. Aber das ist das Gewichtigste. Merkt ihr, es fängt alles mit Freiwilligkeit an. Das war ja auch bei den Social Media so, Facebook und so weiter. Wird dann langsam zum Standard und dann zum Kontrollinstrument. Ob das auch bei uns kommt und so eingesetzt wird wie in China, wissen wir nicht. Aber es gibt Anzeichen dafür. Die Menschen müssen transformiert werden. Sie müssen umdenken. Sie müssen umgepolt werden. In verschiedenen Bereichen. Umdenken in der Sexualethik. Stichwort Genderismus. Wir müssen umdenken in der Umweltpolitik. Stichwort CO2-Fußabdruck. Wir müssen umdenken in der Ernährung. Käfer und Insekten statt Fleisch. Kannst du dann in der Küche melden. Künstlicher Industriefood. Wir müssen umdenken beim Eigentum. Du brauchst ja gar kein Eigentum, um glücklich zu sein, behauptet da der Schwab vom WEF. Wir müssen umdenken in der Meinungsfreiheit. Die braucht es ja nicht mehr, weil der Staat jetzt meine Meinung vertritt. Die Denk- und die Glaubens- und Gewissensfreiheit braucht es deshalb auch nicht mehr. Wir müssen transformiert werden. Und diese Transformation ist jetzt im Gang und wird dann auch entsprechend meine 3 Ks. Beim Korrigieren wird das dann korrigiert. Für alle Unwilligen. In China beispielsweise wurden mehreren 100.000 Menschen mit ihrer Covid-App, die sie da haben, ohne Grund das Bahnreisen verunmöglicht. Konnte man lesen, direkt habt ihr es gelesen. Am krassesten, finde ich, war es Anfang Jahr in Kanada. Da haben ja die Tracker demonstriert, die Lastwagenchauffeure. Und die hatten eine eigene Streikkasse. Und da hat eine, das ist dokumentiert, das findet ihr auch auf dem Blatt, hat eine alleinerziehende Mutter eine Spende einbezahlt in diese Kasse, dieser Trucker, mit mächtigen Folgen. Ein paar Tage später wurde ihr alle Bankkonten gesperrt, die wurden eingefroren. Also die konnte nicht mehr kaufen und verkaufen. Also die Voraussetzungen sind schon geschaffen, zu Offenbarung 13, Vers 16. Diese Machenschaften, dass es also der Staat schafft, das Kaufen und Verkaufen zu unterbinden. Stellt euch vor, ihr habt kein Bargeld mehr, könnt nur noch elektronisch bezahlen und wenn dann der Bankzugang gesperrt ist, was wirst du dann machen? Da bist du wirklich auch verkauft. Der kanadische Präsident Trudeau hat den Staat in den Ausnahmezustand versetzt, was es ihm ermöglichte, solche Maßnahmen anzuordnen, offiziell anzuordnen. Die Sperre der Bankkonten, das war der erste westliche Staat, der so etwas macht. Herr Trudeau gehört zu den Young Global Leaders, wie übrigens die Herren Zelensky, Macron, Barroso, Juncker, Blair, De Croo aus Belgien, Marc de Rutte, der Premier von Belgien. Belgien hat sehr große Probleme in dieser Hinsicht. Aber auch die Frauen, Merkel, Baerbock, Andern, das ist die Premierministerin von Neuseeland, gehören alle in diesen Club. Wenn man solche Sachen liest oder hört, kann man leicht in Angst verfallen. Müssen wir jetzt Angst haben? Ich komme da später auf die Antwort. Ich möchte nochmals zum Psalm 139 kommen. Der Psalm 139. Jetzt möchte ich die Sicht des Antichristen einnehmen, wie der es macht. Der Antichrist äfft jetzt ja den Herrn nach. Vers 1, er erforscht uns ebenfalls täglich mit dem Erheben unserer Daten. Ich habe es ja erklärt, wie die Daten erhoben werden. Und je mehr Daten er hat, desto genauer kennt er uns. Vers 2, mein Sitzen und Aufstehen, das ist heute alles möglich zu registrieren mit den elektronischen Medien. Kannst du alles machen. Kameras, diese medizinischen Geräte, Pulsmesser und so weiter. Du verstehst mein Trachten von Ferne. Das kann er noch nicht vollständig. Das kann er noch nicht. Mein Wandel und mein Liegen versucht er zu prüfen. Das kann er teilweise. Teilweise ist er mit meinen Wegen bekannt, eben mit diesem Bewegungsprofil vom Smartphone. Er kann auch teilweise meine Worte erahnen, aber er weiß sie nie genau im Voraus. Das kann er nicht. Aber ist da auch daran, dass er das nachäffen möchte. Vers 5, er kann mich so bedrängen, dass es so aussieht, wie wenn er mich umschlossen hat und die Hand auf mich gelegt hat. Das kann er auch, das versucht er auch. Und wenn wir da die Verse 6 bis 10 anschauen, mit den Hilfsmitteln der Überwachung ist vieles möglich, aber nie in diesem beschriebenen Ausmaß. Das kann er nicht. Der Antichrist, Vers 11, der Antichrist sät Finsternis, wo es auch geht, aber das Licht vermag er nicht zu verdrängen, weil Jesus Christus den Sieg auf Golgatha vollständig errungen hat. Er kann die Finsternis nicht voll hineinbringen, das Licht bleibt bestehen, weil Jesus den Sieg vollbracht hat. Versuchen wir, die Frage zu beantworten, ist es gut, wenn jemand über mich alles weiß? Antwort, das kommt darauf an, in welchem Verhältnis man zu ihm steht und welche Ziele da der andere verfolgt. Das Ziel unseres Herrn Jesus ist uns einmal sicher ans Ziel, in die obere Heimat zu bringen. im Johannes 14, Vers 2, da sagt ja der Herr, jedem von uns, also jedem Nachfolger, jedem bekehrt und Wiedergeborenen, stellt er eine Wohnung zur Verfügung, die er bereit hat. Er bereitet sie vor. Das Ziel des Herrn ist es, uns vom Glauben ins Schauen zu führen. Das Ziel des Antichristen aber ist es auch, sich, das Ziel des Antichristen ist, uns auf seine Seite zu ziehen, weg vom Herrn. Und das Endziel kennen wir auch da, die ewige Pein. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Die ewige Schmach, die ewige Schande, das unauslöschliche Feuer, das beschrieben wird, wo der Wurm nicht stirbt, wo Heulen und Zähne knirschen ist. Wir sehen, der Herr hat nur gute Absichten mit uns. Wenn ich in Ordnung bin mit dem Herrn, was habe ich dann zu befürchten? Wie hat David, der Psalmschreiber dieses Psalms 139, das empfunden, wenn er da sich bewusst wird, dass der Herr alles weiß? Die Antwort sehen wir in Vers 6. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Also er gesteht ein, ich kann das gar nicht, überhaupt gar nicht alles fassen. Aber diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar. Die ist mir zu wunderbar. Man könnte auch sagen, wunderbar umschrieben, hervorragend, eindrucksvoll, bemerkenswert, vorzüglich. Das ist eine positive Umschreibung, keine negative Umschreibung. Also er hat das positiv aufgefasst. Man darf nicht vergessen, derselbe Autor hat den Psalm 23 geschrieben. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Genau derselbe Schreiber. Müssen wir jetzt Angst haben, wenn der Antichrist seine Überwachung intensiviert und uns immer mehr bedrängt? Nein, weil es gibt zwischen Gott und dem Satan gewichtige Unterschiede. Gott ist der Schöpfer und deshalb ist er allwissend und allgegenwärtig. Das versucht hier der Psalmschreiber zu beschreiben. Und da verwendet er ja dieses Bild von der Flügel der Morgenröte. Das muss man sich mal überlegen, was er da sagen will. Ich hatte in meiner Jugendzeit in meinem Zimmer ein großes Poster. Da war eine Sonne drauf, alles schön gelblich, rötlich, ein Sonnenaufgang. Und so oberhalb der Mitte war ein Drachenflieger. Und dieses Bild möchte das eigentlich umschreiben. Also David sagt jetzt, wenn ich so ein Drachenflieger wäre und ich könnte mit der Morgenröte immer, es ist ja immer, zu jedem Moment, 24 Stunden, ist die Morgenröte irgendwo auf der Welt. Wenn ich so schnell fliegen könnte, Frage, wie schnell muss man da fliegen? 40.000, einmal um die Erde, 24 Stunden, ausrechnen kannst du selbst, 1666 Kilometer, mehr als Überschall. David will hier sagen, Gott ist allgegenwärtig. Er sagt dann ja noch, ich kann ins Totenreich gehen oder in den Himmel hoch. Er ist überall da. Er ist überall da. Gott ist allwissend und allgegenwärtig. Das ist ganz wichtig. Gott weiß alles, deshalb kennt er meine Gedanken von Ferne, bevor ich sie ausgesprochen habe. Und das ist ein Unterschied, weil der Satan ist Geschöpf. Wir lesen ja den Aufstieg von diesem wunderbar schönen Engel. Jesaja 14, Hesekiel 28. Wir können das nicht jetzt anschauen, das würde zu weit gehen, aber ich könnte das nachlesen. Ich möchte auf eine Stelle in Hiob hinweisen, die lesen wir zusammen. Da sehen wir nämlich, dass der Satan da schon eingeschränkt ist. Hiob 1, ich lese da vom Vers 7 bis Vers 11. Das ist nämlich eine sehr interessante Bibelstelle. Ich lese da schon von Vers 6. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten, und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf der Erde, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Du schützest den ja. Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann auch noch ins Angesicht, ob er dir nicht ins Angesicht absagen will. Hier sehen wir zwei Sachen. Gott fragt den Satan, wo kommst du her? Antwort, ich war unten auf der Erde und habe mich ein bisschen umgesehen, ich sage es jetzt mit meinen Worten. Also, der ist nicht allgegenwärtig. Der war unten auf der Erde und jetzt ist er bei Gott. Er hat da Zutritt natürlich, wie wir es nicht haben, aber er ist nicht allgegenwärtig. Gott ist aber allgegenwärtig. Und das hat einen mächtigen Einfluss auf diesen Psalm, auf die Aussagen des Psalm 139. Was kann Satan tun? Satan hat eine langjährige Erfahrung mit der Menschheit. Er kann uns beobachten und Rückschlüsse von uns und unserem äußeren Verhalten auf unser inneres Verhalten ziehen. Er weiß, wann, wie und wo er das in uns wohnende Böse anknüpfen kann. Und so geht er umher als ein brüllender Löwe, gemäß 1. Petrus 5, Vers 8, um uns zu Fall zu bringen. Das versucht er ja natürlich immer und immer wieder. Das braucht uns nicht zu ängstigen. Satan ist und bleibt ein besiegter Feind. Das weiß auch der Satan. Umso ärger sind seine Angriffe. Doch wir dürfen uns auf die Hilfe Gottes verlassen. Auch Vers 11, taste nur einmal alles an, was er hat, dann wird er dir ins Angesicht fluchen. Übersetzen da einige. Also, wenn Satan alles gewusst hätte, dann hätte er das gar nicht gesagt. Das ist eigentlich der Beweis, dass Satan nicht allwissend ist. Dann hätte er diesen Vers 11, diese Aussage nicht gemacht. Also Satan ist nicht allgegenwärtig und nicht allwissend. Welche Konsequenzen ziehen wir aus diesen Erkenntnissen? Wir nehmen zur Kenntnis, dass der Druck auf uns Christen zunimmt. Wir lassen uns aber nicht davon vereinnahmen. Ganz wichtig, wir müssen lernen, Abstand zu nehmen. Wenn da diese Informationsschlachten und die Meinungsauseinandersetzungen wieder so heftig um uns toben wie zu Corona-Zeiten oder wenn es um den Krieg da in der Ukraine geht, das geht uns nur indirekt was an. Da müssen wir uns ja gar nicht äußern. Wir sind überhaupt gegen Krieg. Wir müssen zurückstehen und Abstand nehmen und aus der Distanz beurteilen. Und wir wissen, der Herr kennt uns in- und an auswendig. Das haben wir bereits gesehen in Psalm 139. Er hat gute Absichten mit uns. Sein Ziel der Seelenseligkeit. 1. Petrus 1, Vers 8 und 9. Der Seelenseligkeit. David schreibt im Psalm 32, Vers 5. Das möchten wir noch lesen miteinander. Psalm 32. Wie hat David das gemacht? Ja, ich könnte vielleicht vom Vers 1 her lesen. Psalm 32. Wohl dem, dessen Übertretungen vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag, als er in der Sünde war. Denn deine Hand lag schwer auf mir, Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Dann der Vers 5. Da bekannte ich dir meine Sünde, und ich verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du meine Schuld, meine Sündenschuld. Also, da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Zentral, sehr zentral. Vers 7. Dann kann er sagen, du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Der Bergungsort vor Bedrängnis. Psalm 34, 9, das ist ja vielleicht nur eine Seite weiter. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Merkt ihr, David kann das aus innigster Überzeugung sagen, weil er in Ordnung ist mit Gott. Er hat seine Sünden bekannt. Und da meine ich jetzt nicht seit der Bekehrung, sondern es muss auch stimmen. Wir als Christen können immer noch sündigen. Wir sind nicht gefeit vor Sünde. Wir sollen nicht. Aber wenn uns Sünde passiert, dann sollen wir sie bekennen und nicht zudecken, wie David schreibt. Und dann ist unsere Kommunikation mit dem Herrn wieder in Ordnung. Und dann können wir sagen, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Wir können von ganzem Herzen auf ihn trauen und können glücklich sein. Wenn nun die Leute hier sagen, also wenn ihr hier sagt, da liegt nichts vor, alles in bester Ordnung, dann lege ich euch noch eine zweite Stelle ans Herz. Die ist auch in Psalm 139. Ziemlich hinten. Das wird dann, da werden wir dann gefordert. Nämlich der Vers 23 und 24 ganz am Schluss. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösen Wege bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Also David sagt nicht, ich habe das alles im Griff. Er sagt und gibt das raus, eine Fremdbeurteilung. Erforsche mich, Gott, und prüfe mich. Fremdbeurteilung, das kennen wir auch vom weltlichen System. Zum Beispiel in einem Verein, wenn da die Kasse geführt wird, dann gibt's ja immer Revisoren, dass die dem Kassenwart oder dem Kassier noch über die Schulter schauen und bestätigen, ist alles in Ordnung. Und in diesem Sinne sollte man das auch sehen. David sagt jetzt zu Gott, erforsche du mich und zeig mir's, wenn ich nicht richtig stehe. Wir können uns auch täuschen. Das geht einen Schritt weiter. David hatte diese Freiheit, sich von Gott prüfen zu lassen. Er hat nicht auf sich selbst abgestellt. Kannst du das auch? Erforsche mich, Gott, und prüfe mich. Ja, und wenn wir uns dessen allen bewusst sind, dann bringt uns das in seine Ruhe, weil wir wissen, wie David. Und da mache ich nochmal einen Sprung in die Psalmen. In Kapitel 31, Psalm 31, Vers 16, er kommt zur Ruhe, in deiner Hand steht meine Zeit, rette mich aus der Hand meiner Feinde und von meinen Verfolgern. Also meine Zeit steht in deiner Hand oder in deinen Händen. Das ist doch beruhigend zu wissen. Und wenn wir es so machen wie David, dann können wir in diese Ruhe eingehen. Und deshalb, jetzt kommt die Antwort, ist es gut, wenn er alles weiß. Deshalb ist es gut, dass der Herr uns erforscht hat und alles von uns weiß. Wir dürfen uns auf ihn verlassen. Er bringt uns sicher ans Ziel. Und zum Abschluss möchte ich euch den letzten Vers aus diesem Psalm 31, den Vers 25, zurufen. Seid stark und euer Herz fasse Mut. Ihr alle, die ihr auf den Herrn harrt. Amen. Wir wollen noch beten zum Abschluss. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Und wir haben gesehen, wenn wir auf deinen Pfaden wandern und du uns prüfest und uns leitest, dass da nicht schief gehen kann, weil du gute Absichten hast. Du bringst uns sicher ans Ziel. Und so hilf uns, dass wenn auch das Umfeld, die Zeiten um uns herum schwieriger werden, hilf uns, dass wir unser Blick auf dich jeden Tag neu wenden können. Du, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, damit du uns führst und leitest und durch diese schwere Zeit bringst. Wir dürfen dir, dem Hirten, nachfolgen. Du sorgst für uns tagtäglich. Und so müssen wir nicht Angst haben, auch wenn die Machenschaften des Antichristen zunehmen, so wissen wir, du bist unser Schöpfer, du trägst uns durch, bis wir am Ziele sind. Du hast uns auch verheißen, dass du uns nicht verlassen wirst, sondern du begleitest uns, bis wir am Ziel angelangt sind. So danken wir dir, dass wir diese Zuversicht haben. Wir danken dir für deine Gnade, für deine Güte und deine Treue, die jeden Morgen neu ist. Und so führst und leitest du uns auch jeden Morgen. Und du kannst uns helfen, dass wir diese Verbindung, wenn sie auch getrübt wird von Sünde, wieder in Ordnung bringen, wie es David auch gemacht hat. Und dann dürfen wir die Ruhe von dir erkennen und annehmen und in dieser Ruhe eingehen. Wir loben dich, wir preisen dich, dass du unser Hirte bist. Amen.
Amen.